Ja, auch von mir einen guten Morgen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Ja, Jesus, nun wollen wir hören, was du uns zu sagen hast, wie wir es eben gesungen haben in dem Lied. Schenk du uns dafür offene Ohren, ein offenes Herz, die Bereitschaft anzunehmen und aufzunehmen, was du uns zeigen willst und was du uns deutlich machen willst. Dass wir es im Alltag leben und dass es im Alltag Gestalt gewinnt und Gestalt annimmt. Ja, schenk du uns dazu deinen Heiligen Geist, dass wir es so hören, wie es dir gefällt und dass ich so rede, wie du es haben willst. Amen. Liebe Gemeinde, es gibt ein kleines Spiel, das man manchmal in der Schule oder im Konfirmandenunterricht spielt. Es ist ein Spiel, um Vertrauen einzuüben. Manche kennen es wahrscheinlich. Einem werden die Augen verbunden und er muss sich dann von jemand anderem durchs Zimmer und an Hindernissen vorbei führen lassen. Dabei legt er nur seine Hand auf die Hand des anderen und lässt sich führen. Es ist eine kleine, ganz sanfte Berührung, aber diese Berührung hilft dazu, dass er sicher und ohne blaue Flecken da ankommt, wo er ankommen soll. Er wird nicht gestoßen. Er wird nicht getrieben, er wird nicht geschubst, sondern er wird geführt. Natürlich muss der mit verbundenen Augen auch das Vertrauen mitbringen, dass der andere ihn gut und richtig führt. Für mich ist dieses Spiel ein Bild für das Führen des Heiligen Geistes. Er führt sanft und liebevoll. Er übt keine Gewalt, er drängt niemanden. Er treibt nicht an, auch wenn Martin Luther in seiner Übersetzung, wir werden es gleich sehen, dieses Wort treibt, verwendet. Und so möchte ich meine Predigt unter das Thema stellen, durch den Geist Gottes geführt, nicht getrieben. Und das möchte ich in folgenden drei Abschnitten ausführen. Erstens, der Geist Gottes macht dich zu einem Kind Gottes. Zweitens, der Geist Gottes führt dich zum Vertrauen und vertreibt deine Angst. Und drittens, der Geist Gottes macht dich zum Erben Gottes und zum Miterben seines Sohnes. Sind Sie eine Führerpersönlichkeit? Sind Sie sowas schon mal gefragt worden? Sind Sie eine Führerpersönlichkeit? Ein Bekannter von mir wurde bei einem Vorstellungsgespräch zu einem verantwortungsvollen Beruf, in einem verantwortungsvollen Bereich, mal so gefragt. Aber er hat geantwortet, nein, wenn schon, dann bin ich höchstens eine Führungspersönlichkeit. Führerpersönlichkeit, das hat für uns so einen bitteren Beigeschmack. Das löst Unwohlsein aus. Zu viele schlechte Erfahrungen schwingen bei diesem Begriff Führer mit, sodass wir ihn zu Recht nicht mehr ohne Unbehagen in den Mund nehmen können. Aber dennoch sind Menschen mit Führungsqualität gefragte und gesuchte Leute, überall. Die Wirtschaft ruft nach ihnen. Die Politik hält Ausschau nach ihnen, mehr denn je, wo jetzt so einer nach dem anderen sich irgendwie zu verabschieden scheint. Wir brauchen Führungspersönlichkeiten. Oder im Sport wird überall und ständig nach der richtigen Führungspersönlichkeit, nach dem richtigen Trainer gesucht. Immer schneller wechseln die Trainer die verschiedenen Vereine. Die Lehrlinge in den Betrieben brauchen fähige Meister, die Führungspersönlichkeiten sind, die sie anleiten. Gute Führungsqualität ist etwas ganz Positives und Hilfreiches. Wir brauchen Menschen, die uns in den vielen Aufgaben und Kämpfen des Lebens Anleitung geben, die uns weiterhelfen, die uns Vorbild sind. Und ich denke, es wird immer schwieriger, Vorbild zu sein. Ich finde mich nicht selten in Situationen, in denen ich froh bin, dass es jemanden gibt, der mir vorausgeht, der mir mit seinem Rat zur Seite steht, mir unter die Arme greift, mir weiterhilft. Gott weiß um die Notwendigkeit von guten Führungspersönlichkeiten. Deshalb beschenkt er uns mit jemandem, der wahre Führungsqualität hat. Paulus schreibt davon in unserem Predigtext im Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 12 bis 17, den ich uns jetzt vorlesen möchte. Er schreibt, so sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleisch schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben? Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, wenn wir denn mit ihm leiden, damit wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Manchmal denke ich, und wenn ich mich so an die letzte Konfi-Stunde erinnere, da hat mich einer von euch gesagt, so bei dem Beten habe ich mir so immer so ein bisschen so das Gefühl, mit wem rede ich jetzt eigentlich? Ich sehe ja niemanden optisch und höre niemanden akustisch. Und manchmal denke ich, die Jünger damals müssen es gut gehabt haben. Sie waren jeden Tag mit Jesus unterwegs. Sie konnten ihn sehen, anfassen, akustisch hören und sehen, optisch sehen. Sie hatten Jesus ständig vor Augen. Sie haben seine Worte gehört aus seinem Mund. Mit ihm konnten sie ihre Probleme besprechen, kommunizieren. Mit ihm konnten sie weinen und lachen. Mit ihm hatten sie eine hervorragende Führungspersönlichkeit direkt bei sich. Er lebte, was er sagte. Man konnte hinschauen und man sah, wie Leben geht. Er hat ihnen gezeigt, was Nachfolge bedeutet, wo es hingeht. Interessant ist aber, was Jesus seinen Jüngern dann sagt, als sie entsetzt vernehmen, dass er fortgehen und sterben muss. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Beistand, der Heilige Geist, nicht zu euch. Jesus sagt also, auch wenn ich weg bin, seid ihr nicht schlechter dran. Im Gegenteil, ihr habt den Geist bei euch, in euch. Ihr empfangt den Geist Gottes, der euch mit mir und mit Gott verbindet und der euch führt. Die fast 2000 Jahre, die seitdem vergangen sind, machen diese Zusage nicht zunichte. Uns Christen ist der Heilige Geist gegeben und wir sind nicht schlechter dran als die Jünger, als die ersten Christen, die damals mit Jesus noch ganz auf Augenweite gegangen sind. Worin nun zeigt sich die Leitung, die Führung des Heiligen Geistes bei uns? Erstens, der Geist Gottes macht dich zu einem Kind Gottes. Zunächst heißt es ganz knapp, diejenigen, die vom Geist Gottes geleitet werden, die sind Gottes Kinder. Das ist eigentlich gemeint, wenn Luther hier das Wort treibt verwendet. Die von ihm geleitet werden, die sind Gottes Kinder. Das ist eine Tatsache. Ich bin durch den Heiligen Geist, wenn ich ihn denn habe, ein Kind Gottes. Ich gehöre zu seiner Familie. Auf diese Tatsache kann ich mich immer wieder berufen, auch in Situationen, in denen es mir schlecht geht und ich wenig spüre von der Nähe Gottes. Himmlischer Vater, ich bin dein Kind. Ich bin dein Kind, denn ich habe deinen Geist. Das gilt und ich will mich daran festhalten. Ich gehöre zur Familie Gottes. Ich bin dein Kind. Durch die Leitung des Heiligen Geistes wirst du zu einem Kind Gottes, wenn du es zulässt, dass der Heilige Geist dein Leben leiten darf. Nicht durch deine Anstrengung, nicht durch deine Bemühungen. Keiner kann sich hocharbeiten zu einem Kind Gottes. Das geht nicht, ist völlig ausgeschlossen. Selbst wenn er es noch so toll anstellt, das kann man nur geschenkt bekommen. Gott bemüht sich um jeden Einzelnen von uns. Er reibt sich für dich auf. Er reibt sich für dich auf, er wirft für dich das Leben seines einzig geliebten Sohnes weg, um dein Leben für seine Ewigkeit zu retten. So viel bist du ihm wert. Und es gibt für ihn nichts Größeres, als dass du dir sein Bemühen gefallen lässt, dass du gerne sein Kind sein und bleiben möchtest. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Aufnehmen, das ist das Einzige, was du musst. Ja, ich will dein Kind sein. Ich will Kind Gottes sein. Und so schenkt er dir seinen Geist der Kindschaft, der dein Vertrauen zu Gott weckt und wachsen lässt. Aber ohne deine Bereitschaft, dich von ihm führen zu lassen, tut er gar nichts. Wie gesagt, er schiebt nicht an. Er sagt nicht, du musst jetzt gehen. Er sagt nicht, jetzt halt doch endlich deine Hand auf meine, damit ich dich richtig führen kann. Wenn du nicht willst, wenn du weiterhin selber rumstapfen willst in deinem Leben, dann lässt er das zu. Okay, darfst du. Aber dann beschwer dich nicht, wenn du nicht am Ziel ankommst. Er will dich führen und er will dich leiten, dass du auf deine eigenen und alle fremden Führungsansprüche verzichtest, dass du ihm ganz und alleine freie Hand lässt, über alle deine Lebensbereiche zu herrschen. Das bietet er dir an, dass er das tun will. Damit sind wir beim Zweiten. Der Geist Gottes führt dich zum Vertrauen und vertreibt deine Angst. Ich finde es ja immer wieder faszinierend, zu beobachten, wie ein Kind Vertrauen ausdrückt. Wir haben ja öfters hier Eltern, junge Eltern mit kleinen Kindern im Gottesdienst. Ich weiß nicht, ob das heute der Fall ist. Jedenfalls haben wir das öfters so, dass auch mal kleine Kinder hier mit im Gottesdienst sind. Und wenn man sie beobachtet, wie sie die Nähe der Eltern suchen, wie sie bei kleineren eigenen Expeditionen, wenn sie hier durch den Mittelgang laufen und so immer wieder die Nähe der Eltern suchen, sich umschauen, sind die noch da, ist alles noch in Ordnung, ja, bin ich noch auf dem richtigen Weg. Da können wir Erwachsene, die sich am liebsten alleine durchs Leben schlagen möchten, von den Kindern im Grunde genommen nur lernen. Das Wissen um die Nähe der Eltern vertreibt die Angst. Das Folgende, was ich jetzt erzählen möchte, ist vielleicht ein sehr drastisches Beispiel, aber gerade deshalb geeignet, um zu zeigen, was Vertrauen bewirkt und Vertrauen bewegt. Eines Nachts brach in einem Einfamilienhaus ein Brand aus. Während die Flammen daraus hervorschießen, stürzen Eltern und Kinder aus dem brennenden Haus heraus. Entsetzt sehen sie dem Schauspiel dieses Brandes zu. Plötzlich bemerken sie, dass der Jüngste fehlt. Die Mutter schreit, wo ist der Kleine? Ein 5-jähriger Junge, der nicht hinterherkam, als plötzlich alle aus dem Haus herausliefen, war verschwunden. Da taucht sein Gesicht auf einmal zwischen den Rauchschwaden am Fenster seines Kinderzimmers im ersten Stock auf. Aber es gibt keine Möglichkeit mehr, sich wieder hineinzuwagen. Dieses Haus wird immer mehr zum Glutofen. Es steht in hellen Flammen. Da öffnet sich oben das Fenster. Das Kind schaut heraus und ruft um Hilfe. Papa, Mama. Der Feuerwehrmann ruft, spring doch. Wir haben ein Tuch aufgespannt. Du kannst ruhig springen, da passiert nichts. Aber das Kind traut sich nicht. Der Vater steht daneben, direkt neben dem Feuerwehrmann und ruft, spring doch, es passiert dir nichts. Aber das Kind ruft zurück. Papa, du, ich sehe dich nicht. Überall Rauch. Ich sehe dich nicht. Da sagt der Vater, aber du, ich sehe dich. Ich stehe genau unter dir, genau unter dir. Du kannst springen. Ich fange dich auf. Das Kind springt und findet sich heil und gesund in den Armen seines Vaters wieder, der es heil und gesund aufgefangen hat. Und genauso darfst du wissen, dass Gott, der Vater, in jeder Situation an deiner Seite steht, ob du etwas siehst oder ob du nichts siehst. Oder auch direkt unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst, wenn du am Fallen bist. Ich weiß nicht, mit welchen Problemen du dich gerade herumschlagen musst, wo du gerade am Stürzen bist. Ich weiß nicht, was für Entscheidungen in der nächsten Zeit auf dich warten, die vielleicht so schwer sind, dass du sie gar nicht wagst zu treffen. Aber das Wunderbare ist, dass du Gott im Gebet in alle deine Entscheidungen mit hineinnehmen kannst. Sagen kannst, du hier, ich schieb's dir hin. Das steht vor mir. Die Rauchschwaden, das Haus steht in Flammen. Aber du kannst mich auffangen. Du darfst dein ganzes Herz bei ihm ausschütten. Du darfst ihn darum bitten, dass er deine ganze Sache selbst in die Hand nehmen und dir einfach den nächsten Schritt zeigen möchte, den du an seiner Hand gehen kannst. Aber bitte schreib ihm nicht vor, wie du zu gehen hast oder wie du gehen willst. Er weiß selber, wie er dich führen will. Und er weiß selber, wie du heil am Ziel ankommst. Auch wenn dieser Schritt manchmal ein Sprung ins Ungewisse sein kann. Wie gesagt, in den Rauch, in den Nebel. Bei dem aber Gott immer an der richtigen Stelle steht, um dich aufzufangen und sicher zum Ziel zu bringen. Wenn du selbst Vater oder Mutter eines Kindes bist, kennst du sicher die Freude, als dein Kind zum ersten Mal das lang ersehnte Mama oder Papa über die Lippen brachte. Auch Gott kennt solchen Jubel, solche Freude. In der Bibel heißt es an einer Stelle, dass es für Gott keine größere Freude gibt, als die, dass ein Mensch, der von ihm getrennt lebte, zu ihm umkehrt und in seine Familie zurückkehrt. Es ist die größte Freude für Gott, wenn ein Mensch zu ihm kommt und aus vollem Herzen zu ihm Vater oder sogar Papa sagen kann. Sehr interessant, das Wort, das hier steht mit Abba, nämlich bedeutet in der aramäischen Ursprache nichts anderes als Papa. So hat Jesus mit seinem Vater geredet. Papa hatte zu ihm gesagt. Da feiern die Engel im Himmel ein Fest, wenn du Gott anrufst und sagst, du Papa, ich will dein Kind sein. Ich will als dein Kind leben. Für immer. So persönlich darf deine Beziehung zu Gott sein. Papa, lieber Vater, zu Gott sagen zu können, auch das ist ein Geschenk des Heiligen Geistes. Er zeigt dir, wer Gott ist für dich, nämlich dein Papa, dein dich liebender Vater. Damit hebt er sich ab von allem, was uns nicht in die Kindschaft führt, sondern in die Knechtschaft. Das andere, das treiben will, das antreiben will und uns, vor sich herschiebt. Und wie viel ist da in unserem Leben, was uns vor sich herschiebt und antreibt, was uns festhält, was uns einspannt in Zwänge, was uns zur Sucht zu werden droht, Vergangenes, was mich bis heute quält, Verletzungen aus der Kindheit oder aus der Jugend, Sachen, die ich nicht loswerde, die immer wieder Wunden, die immer wieder aufgehen, Zukünftiges, vor dem ich Angst habe, wie geht's weiter mit meiner Arbeit, bleibt meine Arbeitsstelle bestehen oder bin ich mit 55 Jahren Hartz IV? Oder was kommt dann im Alter? Werde ich da noch überleben können? Eingespannt in schwierige Charaktereigenschaften, eingespannt in Dinge, die ich nicht ändern kann, weil ich eben so bin, wie ich bin. Eingespannt in Grenzen meines Lebens. Ich möchte gerne mehr, aber ich kann nicht. Ich schaff's nicht. Ich bin nicht so. So sportlich, so schön, was weiß ich. Also da ist ein Wesen in uns, das dauernd sagt, du bist mir noch was schuldig. Dauernd die Schuldfrage stellt. Du musst mich pflegen, du musst mich streicheln, jetzt tu doch endlich was. Du musst mir entgegenkommen, du musst mich verwöhnen, du musst mich anerkennen, du musst mich anbeten. Du musst mich ins Zentrum deines Denkens und deiner Aktivitäten stellen. Das bist du mir schuldig. Und diese Stimme ist den ganzen Tag, um es mal modern zu sagen, online. Online bei uns, in irgendeiner Form. Das ist die Stimme unseres, und so drückt es jetzt Paulus aus, die Stimme unseres Fleisches. Vielleicht könnte man sie auch die Stimme unseres Eigenwillens nennen, der sich darin äußert, dass ich mich ständig getrieben fühle zu sagen, ich selbst gehe vor. Ich mit meinem Ego, ich komme zuerst. Ich bin mir zuerst selber der Nächste. Und das führt in die meisten Krisen hinein. Fast jede Ehekrise hat was damit zu tun. Ich lasse das mit mir nicht machen, was der andere will. Ich bin niemandem Rechenschaft schuldig. Ich weiß allein, was für mich gut ist. Und deswegen spricht Paulus davon, dass sie uns knechtet, diese Eigensucht, dieser Eigenwille, das Fleisch. Dass sie uns ständig das Gefühl vermittelt, du bist mir noch was schuldig. Knechtischer Geist, sagt Paulus. Wir sind die Knechte unserer eigenen Natur, unseres eigenen Fleisches. Das erlebe ich manchmal schon, wenn ich nur ein paar Kilometer auf der Autobahn unterwegs bin und von einem Drängler gejagt werde. Dir werde ich es zeigen. Du wirst schön brav hinter mir bleiben, bis ich mich bequeme, dir Platz zu machen. Oder ich kurve bereits eine Viertelstunde auf einem Parkplatz herum und da biegt unmittelbar vor meiner Nase ein anderes Fahrzeug ein und nimmt mir den einzigen Platz, der eben gerade frei wurde. Da kriege ich so einen Hals. Da geht es mir richtig schlecht. Da werde ich richtig sauer, da geht mir der Hut hoch. Da bin ich ein Knecht des Fleisches, sagt Paulus. Da zerren Kräfte an mir, die mit der Freiheit der Kinder Gottes rein gar nichts zu tun haben. Was ist das für eine Macht, die Menschen so gefangen nimmt? Da erschrecke ich. Was für ein knechtischer Geist, der einsperrt und in den Abgrund zieht, nach unten ziehen will. Und da lacht einer hämisch und sagt, Mensch, ja, so ist richtig. Nur drauf. Nur immer drauf. Das wird in ganz besonders erschreckender Weise an suchtkranken Menschen deutlich, die nicht frei werden können von der Macht des Alkohols oder bestimmter Drogen, von Betäubungsmitteln. Oder auch bestimmte sexuelle Orientierungen und Süchte, die Menschen gefangen nehmen und festhalten wollen. Das betrifft leider auch Menschen, die Jesus in ihr Leben aufgenommen haben. Auch Christen sind nicht frei davon. Wenn sie automatisch immun gegen solche Bindungen wären, hätte Paulus unseren Briefabschnitt überhaupt nicht schreiben müssen. Hätte er gesagt, das betrifft euch gar nicht, das betrifft jetzt nur die Ungläubigen. Aber schon in Kapitel 7 sagt er, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, tue ich. Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Hier zeigt er uns aber den Weg zur Freiheit. Und das ist der Sinn, warum Paulus das hier schreibt. Er sagt, es gibt einen Ausweg. Es gibt einen Weg daraus. Auch wenn du manchmal nicht die Wahl hast, zu entscheiden, ob Sodom oder Gomorra, ob Pest oder Cholera, bei mir gibt es den Ausweg. Der Geist Gottes schenkt den Ausweg. Und er wirft dich mit all deinen Bindungen und Süchten der Macht des Geistes Gottes. Sag's ihm, leg's ihm hin, wo es bei dir schräg liegt, wo du nach unten gezogen wirst, wo da eine hämisch lacht, der Satan, der dich auf der anderen Seite haben will. Sag's ihm, werf's ihm hin. Lebe in dem kindlichen Vertrauen, dass dein himmlischer Vater weiß, was du jetzt brauchst und dir das auch nicht vorenthalten wird, wenn du dich in seine Arme fallen lässt, auch durch den Nebel durch, wo du nicht siehst. Und es ihm erlaubst, dass sein Geist in dir regieren darf, der es nicht erträgt, dass du in deinen Eigensüchten zugrunde gehst. Und das Schlimme ist, dass wir daneben nicht sagen, ich bin ein Kind Gottes, du, nimm mich auf, fang mich auf. Sondern dass wir dann oft sagen, ha, hat ja eh alles keinen Sinn. Ich werde ja immer wieder nach unten gezogen. Der Geist Gottes schreibt dir in dein Herz, dass du ein Kind Gottes bist, das nicht mehr dir und deinen Eigensüchten, sondern deinem himmlischen Vater gehört. Und ich habe es schon mal erzählt, Martin Luther hat in solchen tiefen Stunden, in denen er sich auch selbst nach unten gezogen wusste oder fühlte, hat er ein Stück Kreide genommen, hat den Tisch leer geräumt. Und dann hat er mit der Kreide riesengroß draufgeschrieben, Baptizatus sum, ich bin getauft, ich bin ein Kind Gottes, ich gehöre dir, Jesus, und sonst niemand. Damit sind wir beim Dritten. Der Geist Gottes macht dich zum Erben Gottes und zum Miterben seines Sohnes. Es bleibt nicht ohne Folgen, ein Kind Gottes zu sein. Vertrauen zu ihm hat Auswirkungen, hat konkrete Auswirkungen für dein Leben in der Gegenwart, aber auch für deine Zukunft. Kinder Gottes sind Erben Gottes zusammen mit seinem Sohn Jesus Christus. Bei Gott ist ein unveränderliches Testament gemacht. Hast du schon mal was geerbt oder wirst du irgendwann mal etwas Großartiges, ein Haus oder irgendetwas erben? Also ehrlich gesagt, ich werde nicht viel von meinen Eltern erben, also materiell. Aber hier wird uns gesagt, Gott hat ein Testament gemacht und da stehst du drin, da steht dein Name drin. Und das ist nicht nur irgendwelche alten Klamotten, irgendwelche alten Bilder oder sonst was, sondern da steht drin, du erbst das Paradies, du erbst die Ewigkeit, du erbst das ewige Leben, du erbst das Reich Gottes. Gott hat ein unveränderliches Testament mit deinem Namen gemacht. Die Kinder werden erben. Da liegt etwas bei Gott bereit, etwas, das wir uns kaum vorstellen können. Daher umschreibt die Bibel es mit Worten wie ewiges Leben, Seligkeit, Leben ohne Leid, Tränen und Schmerzen, fröhliches Fest. Bei Christus sein oder tiefste Gemeinschaft mit Gott haben. Was da auf uns wartet, muss etwas Herrliches sein. Wir werden mit Christus die Herrlichkeit teilen, sagt unser Predigtext. Es ist wichtig, dass dir vor Augen steht, so wichtig und unendlich wertvoll mein Leben auf dieser Erde ist. Es kommt noch etwas viel, viel Besseres. Etwas, das alles, was ich an Schönen in meinem Leben überhaupt erleben kann, nochmals weit toppt. Aber auch etwas, das alles, was ich an Schlimmem erfahre in dieser Welt, auch das, was ich mir selber einbrocke, einmal zunichte macht. In Offenbarung 21, Vers 4 sagt uns Jesus, Gott wird abwischen, alle Tränen von unseren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wenn es das alles nicht gäbe, würde er das nicht sagen müssen. Da müssen wir durch. Das ist unser Weg als Christen. Tränen, Leid, Schmerzen, ja, gehört auch dazu. Unsere Situation als Christen in dieser Welt ist so ein bisschen wie das Warten der Kinder auf die Bescherung an Weihnachten, bevor sich die Tür zum Weihnachtszimmer öffnet. Sie sehen durch die milchige Glastür schon etwas von dem Kerzenlicht. Sie hören das Rascheln und sehen die Schatten der Eltern durchs Wohnzimmer schleichen. Sie wissen in gespannter Vorfreude, da drinnen liegt etwas Herrliches für uns. Wir wissen's. Ja klar, gleich geht's los. Es ist nur das Vorzimmer, aber sie sind schon erfüllt von der Vorfreude. Es kommt etwas Großartiges. Als Kinder bekommen wir etwas. Etwas, das uns keiner nehmen kann. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel, wir bekommen's. Wenn wir gleich das Abendmahl miteinander feiern, dann tun wir das in der Vorfreude auf das Wiederkommen unseres Herrn, der jetzt noch unsichtbar in unserer Mitte ist, ist noch vernebelt, noch sehen wir nichts, der uns aber speist und tränkt mit allem, was unser Herz braucht und der uns durch seinen Geist vergewissert, dass wir als seine Kinder einst für immer in seinem ewigen Reich fröhlich mit ihm leben werden. Paulus verschweigt nicht, dass bis dahin unser Leben nicht an allem Leid vorbeisegeln wird. Er spricht von einem Leiden mit Christus. Was ist damit gemeint? Einerseits ist Leiden mit Christus immer auch ein Leiden an der Zerrissenheit dieser Welt, dessen Teil wir ja auch sind. Wir merken das. Wir können manchmal gar nicht raus aus dem, aus den Zwängen, die uns die Welt ein Stück weit vorschiebt. Wie wir sie ständig in den Nachrichten vor Augen geführt bekommen. Wie wir sie bei uns selbst in Krankheit und Krisen erleben. Wie wir sie erleben, wenn ein lieber Mensch stirbt und weg ist, einfach nicht mehr da ist. Zumindest was unsere materielle und medizinische Versorgung betrifft, geht es uns relativ gut. Aber wir spüren, wie zerbrechlich unser Leben trotz aller guter Versorgung ist. Es gibt aber noch ein anderes Leiden mit Christus, das gerade daran entsteht, dass wir das Abba, lieber Vater, eben nicht nur in der Stille sprechen. Manche meinen ja, dass Religion Privatsache sei. Nein, sondern dass wir dieses Abba, lieber Vater, auch da sprechen, wo andere mithören. Gerade da sprechen. Auch hier geht es uns zurzeit gut. Keiner bringt uns ins Gefängnis. Keiner tötet uns, wie es Christen in vielen muslimischen, hinduistischen, kommunistischen Ländern alltäglich erleiden müssen. Und dennoch kostet es Mut, sich als Christ in einer immer stärker werdenden, nichtchristlichen Umgebung offen zu bekennen und die Häme und das Lachen der anderen zu ertragen. Und dennoch zu einem Leben mit Christus einzuladen. Und du leidest darunter, dass Menschen davon nichts wissen wollen. Dass es zu Konflikten kommt, vielleicht sogar in der eigenen Familie zu einem Riss. Der blöde Kerl, der immer an diesen Jesus glaubt. Dass du immer wieder Ablehnung und Desinteresse erfährst. Dazu möchte der Geist Gottes an deiner Seite stehen, dir helfen, dich ermutigen, dich stärken, dass du zur rechten Zeit, am rechten Ort, mit den rechten Worten ganz offen und treu für deinen Herrn einstehen kannst. Gerade da, wo es dir vielleicht im Moment noch am allerschwersten fällt. Und der Friede Gottes, der stärker ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.